dass das ein starkes Signal ist an eine Welt, eine Umgebung, in der ja oft nur eine Generation gesehen wird, in der jede Generation sich selbst in den Mittelpunkt stellt, in einer Gemeinde, in der Generationen lernen, miteinander zu leben. Ich hoffe, das liegt nicht an mir. Im Frieden Gottes und im Verstehen. Da ist es ein Hoffnungszeichen für uns und auch für die Welt, für die Menschen um uns her. So sind wir auch seine Zeugen eines Gottes, der für jeden Menschen da ist und der alle Menschen liebt, ohne Ansehen der Person, ohne Herkunft und ohne seines Alters. Das ist wichtig, wenn es darum geht, den Auftrag zu erfüllen, den Gott uns gegeben hat. Und ich möchte heute mit einer aus zeitlichen Gründen etwas kürzeren Predigt doch nochmal anknüpfen an das Wort aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wir sind ja dabei, auch in diesem Monat über den Auftrag nachzudenken, zu dem Gott uns erschaffen hat. Und da haben wir ja gehört und lesen es in der Bibel, in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und die auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Wenn es eine eindrucksvolle Schau gibt, eine Vision, dann doch wohl, die sich in diesen Worten entfaltet und die entdeckt werden will, in diesem weltumspannenden Auftrag. Schauen wir einmal, wie dieses Wort Jesus sich erfüllt hat. Ich habe es deshalb auch gebeten, so abzusetzen in der Darstellung des Verses. Es beginnt also, seid, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Jesus heilte einmal einen Mann, der unter schweren Beschwerden und Schmerzen litt. Nach seiner Heilung äußerte der Mann den Wunsch, dass er Jesus gern begleiten möchte auf seinem Weg überall, wo er hingeht. Doch Jesus hatte kein Ja dazu. Er hat ihm gesagt, geh nach Hause und erzähle, was Gott für dich getan hat. Der Mann zog durch die ganze Stadt und machte überall bekannt, was Jesus für ihn getan hatte. So im Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Ich glaube, dass Jesus uns dasselbe auch heute sagt und sagen möchte. Beginne damit, ein Zeuge für Jesus zu sein in deiner engeren Umgebung. Beginne damit in deiner eigenen Familie, zu Hause, in deiner Familie. Tu es in deiner Nachbarschaft, sei in deiner Klasse für Menschen da, sei bereit, deinen Mitständen, mit Studenten, vielleicht wenn du studierst, oder Kollegen, ein Zeuge von Jesus zu sein, ihnen das mitzuteilen, was die Liebe Gottes in deinem Leben getan hat und was er dir bedeutet. Du findest das am allerschwersten vielleicht, dort anzufangen. Und in der Tat, viele von uns haben diese Erfahrung auch so gemacht. Den ersten Jüngern ist es nicht anders gegangen. Es liegt eine gewisse Brisanz in den Worten, dass sie in Jerusalem beginnen sollten. Denn was war Jerusalem denn damals? Jerusalem, das war die Hochburg des Unglaubens. Das war die Hochburg des Widerstandes und der Feindschaft gegen Jesus und das Evangelium. Dort sollten sie mit ihrem Zeugnis von Jesus anfangen. Denn dort kannte sie fast jeder oder viele von denen, mit denen sie zu tun hatten, kannten sie. Dort waren sie doch unter ihresgleichen. Und dann konnte schnell der Gedanke bei den anderen entstehen, seid ihr denn etwas Besonderes? Wollt ihr uns belehren? Wollt ihr uns unseren Glauben madig machen? Wir kennen euch doch noch von früher. Da wart ihr nicht besser als wir. Ich kann mich da so an einiges erinnern, hat sich vielleicht manche gedacht, was für dich kein Ruhmesblatt ist. Und nun erzählst du mir was vom Glauben? Es ist immer einfacher mit unserem Zeugnis dort, wo man uns nicht kennt. Dort, wo du aber in deiner Familie gut bekannt bist, wo man alles von dir weiß, jetzt von Jesus anzufangen zu erzählen, das ist eine Herausforderung. Das ist nicht leicht und trotzdem ist es so von Jesus gewollt. Und der Heilige Geist ist es, der verheißen ist, der uns dabei ermutigt, der uns Trost gibt, der uns Kraft gibt, gerade hier unser Zeugnis nicht schuldig zu bleiben. Kontakte zu Nichtchristen hat jeder von uns oder die meisten von uns doch jeden Tag sehr viel. Sieh diese Kontakte als eine Chance an. Bete für die Menschen, mit denen du täglich zu tun hast. und bitte Gott, dass er dir offene Türen schenkt, ihnen Jesus bezeugen zu können. Mit der Zeit entstehen dann erfahrungsgemäß immer Gespräche, in denen du dann von dem weitergeben kannst, was dir wichtig ist, weil du danach gefragt worden bist. Denn sie merken schon, dass bei dir was anderes geworden ist, bei uns was anders geworden ist. Das weiß ich auch noch aus meiner frühen Zeit. Das löst immer auch Fragen aus. Freilich, wenn man an Jesus gläubig wird, dann kommen auch unsere Beziehungen, unsere Kontakte, unsere Freundschaften auf den Prüfstand. Es gibt das Wort, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Es gibt immer auch Freunde, bei denen du runtergezogen wirst, wenn du mit ihnen Kontakt hast, wo du Probleme hast, dort standhaft zu sein. Wenn du da Probleme hast, dann sprich damit mit einem Christen, der Erfahrung hat, und lass dir helfen, ob und wie du diesen Kontakt pflegen kannst. Denke aber daran, dass in der Bibel steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das sind alle Menschen, das sind auch die, die selbstsüchtig und gottlos leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir kennen die im übertragenen Sinne Medizin des ewigen Lebens. Die Medizin, die uns rettet, die uns gesund macht. Sollten wir sie denen vorenthalten, mit denen wir es zu tun haben? Beginne also damit in Jerusalem. Beginne die gute Nachricht in deiner Welt weiterzusagen, in deinem Jerusalem. Aber damit hört es ja nicht auf. Jesus sagt dann in Judäa und Samaria. Das ist also das ganze Israel auch heute. Wie ist es wohl dazu gekommen, dass das Evangelium auch zu diesen Menschen in Judäa, im ganzen Land und Samaria gekommen ist? Nun, ich glaube, dass sich im ganzen Land wie ein Lauffeuer es herumgesprochen hat, was in Jerusalem dort in der Gemeinde alles so abging. Welche lebendige Gemeinde dort war. 10.000 oder mehr mögen es inzwischen geworden sein. Eine lebendige Gemeinde, die täglich Gottes Wunder erlebte. Ich frage mich, wo gab es jemals danach noch eine so attraktive, so lebendige, so anziehende Gemeinde wie die in Jerusalem? Das muss die Menschen im ganzen Land doch angezogen haben, sodass sie in Scharen nach Jerusalem gepilgert sind. War das so? Nein. Oder haben sie sich daran erinnert in Jerusalem, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und in Samaria? Und sich dann gesagt, da müssen wir uns auf den Weg zu den Menschen machen, wenn sie nicht kommen. Wir können nicht damit rechnen, dass sie einfach zu uns kommen. Wir müssen zu ihnen gehen. War das der Grund, weshalb das Evangelium nach Judäa und Samaria kam? Nein. So kam es nicht. Was können wir daraus lernen? Wenn es unser wichtigstes Ziel und Anliegen sein sollte, unsere Gemeinde und unsere Gottesdienste so attraktiv wie möglich zu machen, dann ist das nicht genug. Dann reicht das nicht aus. Dann können wir vielleicht sogar zu viele Kräfte da hineinwenden, weil wir von uns aus für die Menschen denken, aber nicht von den Menschen her denken, was sie brauchen. Oder manch einer denkt ja auch, wir brauchen uns in der Gemeinde keine Gedanken darüber zu machen, wie wir den Menschen das Evangelium weitergeben sollen. Wenn unsere Gemeinde richtig lebendig ist, wenn wir mit dem Heiligen Geist beten, wenn die Liebe Gottes uns erfüllt, dann fließen wir über, dann fließt die Liebe Gottes nur so hinein in unsere Umgebung, in unser Land, dann kommen Menschen wie von selbst zum Glauben. Gottes Wort bestätigt dieses Denken, diese Erwartung nicht. Denn so hat sich das Evangelium nicht überall auf der ganzen Welt verbreitet. Freilich, oftmals war es so, aber es kam immer wieder an Situationen, wo das nicht reichte, sondern wo es darauf ankam, sich zu erinnern, dass wir zu den Menschen hingehen, denen die Liebe Gottes gilt, dass sie nicht einfach kommen. Ja, nun fragt sich vielleicht der ein oder andere, wie kam das denn nun, dass das Evangelium dorthin gelangt ist, nach Judäa, Samaria? Nun, manche wissen es ja. Es gab zunächst in den ersten Jahren nur eine Gemeinde in Jerusalem. Die Stadtmauer Jerusalems war die Grenze der Gemeinde. Es kam dann aber zu einer Konfrontation der Gemeinde mit der jüdischen Führung in Israel. Es kam zu Auseinandersetzungen und Der erste der Jünger Jesu wurde gesteinigt, nämlich Stephanus, der erste Märtyrer. Doch das war nur der Auslöser zu einer ersten massiven Christenverfolgung, der ersten in der Geschichte der Gemeinde. Wenn wir das erfahren wollen, müssen wir unseren Vers umdrehen. Apostelgeschichte 8, Vers 1 und 3. Da steht nämlich, es erhob sich aber in diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Und Vers 4, die nun zerstreut waren, die zogen umher und predigten das Wort. Wie war das also mit Samaria und Judäa? Es musste erst eine blutige Verfolgung losbrechen, damit die Jünger in Jerusalem aus ihrem frommen, auf ihrem begeisterten Gemeindeleben aufbrachen, um das Wort Jesu in Erfüllung gehen zu lassen. Und nun haben wir ja gehört, wie es hier geheißen hat, wohin sie sich zerstreut haben, über welche Länder war es, über Judäa und Samaria. Genau das, was Jesus ja gesagt hat. Und es ist nicht geschehen, wie gesagt, es ist so passiert, dass erst eine Verfolgung nötig geworden ist, damit das geschehen konnte. Damit sie endlich den Menschen auch in der weiteren Umgebung von Jesus gesagt haben. Wie kommt das, dass es so lange gedauert hat oder dass die ersten Christen so lange gebraucht haben, dass es erst eine Verfolgung bedurfte, damit sie das Evangelium auch über die Grenzen ihres Umfeldes hinaus weitergesagt haben? Ich sehe einen wesentlichen Grund dafür im Tempel in Jerusalem. Die Christen dort, die Urgemeinde, konnten sich nicht vorstellen, sich von ihrem geliebten Tempel zu trennen. Sie versammelten sich ja auch immer wieder dort im Tempel gemeinsam. Sie erlebten dort Sternstunden der Gegenwart Jesu, Wunder und Zeichen, die geschehen haben. Der Tempel, das war ja das, was sie auch aus ihrer Geschichte kannten. Damals waren sie groß geworden. Und nun erlebten sie, dass in diesem Tempel Wunder Gottes geschahen, durch den Messias Jesus, an den sie glaubten. Sie konnten sich nicht vorstellen, sich von diesem Tempel zu trennen. Das aber war dringend nötig. Und so gebrauchte Gott diese Verfolgung, um sie von Jerusalem und dem Tempel zu lösen. Was hatte Jesus denn vorher gesagt? Wir lesen in Johannes 2, Vers 19 und 21. Jesus sprach, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er redete aber vom Tempel seines Leibes. Und das ist die Gemeinde. Nicht der Tempel in Jerusalem war der wahre Tempel, sondern die Gemeinde selbst. Sie bildeten den wahren Tempel Gottes. Die Gemeinde Jesu in Jerusalem. Und wie gut, dass sie gezwungen waren, sich von ihrem Tempel zu lösen und von Jerusalem sogar zu lösen. Das war der Schlüssel dafür, dass die urchristliche Gemeinde dort nicht zu einer jüdischen Sekte verkommen ist und in Bedeutungslosigkeit versunken sind. Die Geschichte weiß, dass als schließlich Jerusalem bedroht wurde, belagert wurde, da sind die Christen, die noch dort in Jerusalem waren, da sind sie ausgezogen aus Jerusalem in die Wüste und sind in der Bedeutungslosigkeit versunken, weil sie es nicht geschafft haben, sich vom Kult Israels, vom Tempel zu lösen, um die Welt in den Blick zu nehmen. Wie gut, dass diese urchristliche Gemeinde dazu gezwungen worden ist, dies zu tun. Dies war die Rettung des Evangeliums, davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube, wir müssen das auch heute wieder neu lernen, auch in unserer Situation. Noch in den Jahrhunderten nach der Reformation bildeten die Kirchen, die großen Kirchen und die Kathedralen die wesentlichen Symbole der Christenheit. Sie waren der Inbegriff westlicher und christlich geprägter Kultur. Man kann in den Kathedralen die ganzen Stile der Baustile nachverfolgen, von der Romanik über die Gotik, Renaissance und so weiter, ja, kann man alles dort sehen. Das hatte damit zu tun, dass die Kultur christlich geprägt war. Die Kirchen hatten eine wörtlich überragende Stellung im Stadtbild. Sie waren Versammlungsort derer, die sich Christen nannten. Und auch im Baptismus erfreuen sich unsere Gotteshäuser großer Beliebtheit. Wir nennen sie ja unsere Kapelle, manchmal fast zärtlich. Nun ragen die großen Kirchen und Dome nach wie vor in den Himmel. Aber die Zeit ist längst über sie hinweggeschritten. Schon längst haben sie ihre Bedeutung für die Menschen überall in der Welt fast verloren. Wer hängt wirklich noch daran, außer den wenigen, die sich dort versammeln? Gewiss, es gibt auch immer Einzelne, wenn man im Urlaub ist, dann besichtigt man ja auch gerne Kirchen oder manche tun das. Dann findet man da einige, für die Kirche Ort der Spiritualität ist, wo sie zur Ruhe kommen, wo sie sich besinnen, wo sie meditieren oder wo sie die Kunststile dort bewundern. Und das ist alles hier auch in Ordnung. Aber das ist nicht das, was Jesus wollte. Oder nicht alles, was Jesus wollte. Wir tun gut daran, uns von diesen Vorstellungen, Gedanken zu lösen, wo es nötig ist. Ein zentrales Kirchengebäude ist natürlich ein hilfreicher Ort und ist praktisch für eine Gemeinde, sich dort zu versammeln. Aber weltweit verlieren Kirchengebäude ihre zentrale Bedeutung für das Reich Gottes. Da hat sich die Zeit längst entscheidend verändert. Das Leben der Menschen spielt sich woanders ab. Darum sollten auch wir bei aller Freude und Dankbarkeit über 20 Jahre Kreuzkirche, für die wir dankbar sein dürfen, weil Gott gesegnet und Wunder geschenkt hat, aber dennoch immer mehr lernen, dezentral zu denken. Und ich bin froh, dass es in unserer Gemeinde viele Hausgruppen und Kleingruppen gibt, weil sie dezentral aufgestellt sind. Dezentral handeln und leben, die Stärkung der Hauskreise, der Hausgemeinden als Orte, wo in der Nachbarschaft ein Ort ist, wo Menschen aufmerksam werden, wo Hilfe möglich werden. Oder, dass wir die Gegenwart des Heiligen Geistes nicht so sehr in Gebäuden erfahren, nicht allein im Gottesdienst, sondern dass wir die Gegenwart Gottes im Netz der Nachfolge Jesu im Alltag erwarten. Da, wo wir durch die Liebe Jesu verbunden, da, wo wir gesandt durch den Gottesdienst, wo wir aus der Gemeinschaft herauskommen, da leben, wo Gott uns hinstellt und in unserem Alltag ein Netzwerk der Jünger Jesu sind, wo die Gegenwart Gottes lebendig ist. Unter unseren Menschen im Alltag. Da ist unser Platz. Hat nicht Paulus auch gesagt, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib, euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und den nehmen wir überall mit, auch in unserem Alltag. Hoffentlich leben wir auch als solche. Streben danach. Und dann kam der Hinweis auf die Verfolgung. Und dann heißt es übrigens im nächsten Vers 5, Philippus aber kam in die Stadt Samariens und verkündigte ihnen Christus. Interessant. Das war schon ein nächster Schritt, in diese Mischkultur Samariens hineinzugehen. Jesus hatte der Samariterin am Brunnen es so angekündigt. Wir erinnern uns vielleicht, dass sie in ein Gespräch gekommen sind, wo die Samariterin fragte, wo sollen wir Gott anbieten, wo sollen wir Gottesdienst feiern? Im Tempel oder hier oder wo? Und da hat Jesus ihnen gesagt, es kommt die Zeit, ich gehe es mal frei wieder, wo das nicht mehr eine Frage von Tempeln ist, wo das Ganze nicht eine Frage von Örtlichkeiten, von kirchlichen Räumen ist, wo Anbetung nichts oder nur wenig nur damit zu tun hat, sondern er hat gesagt, die ihn anbeten, den Vater anbeten, und das ist Gottesdienst, das ist seine Gegenwart feiern, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dafür brauchst du keinen Tempel. Dafür brauchst du kein Gebäude. Dafür brauchst du nur den Herrn und den Heiligen Geist in dir, damit du das so leben kannst. Und damit war es gut, denn sonst hätten sie ja die Jünger damals die Leute in Samarien nach Jerusalem holen müssen zum Tempel. Weil sie sagten, dort ist der Gott Israels gegenwärtig, dort müsst ihr hinkommen. Das brauchen sie nun nicht, weil ihnen deutlich wurde, der Tempel Gottes lebt auch in der Gemeinde Samarien, bei den Menschen, die Jesus Christus angenommen haben. Wir sind eine Gemeinde, in der wir zusammenkommen, wie die Christen in Jerusalem, sich gemeinsam versammeln, aber auch in den Kleingruppen sich zusammenfinden. Und wir sind ein Netzwerk, ich wiederhole es noch einmal, ein Netzwerk von Schwestern und Brüdern, von Jüngern Jesu, die im Alltag Tempel des Heiligen Geistes sind, um dort den Herrn anzubeten und zu preisen, um dort Hinweis auf den lebendigen Gott zu sein. Ich denke, wir sollten uns das vor Augen führen, damit wir nicht an dem Vorbeidenken vorbeigehen, was Menschen wichtig ist. Ich glaube, Menschen kommt es nicht so sehr darauf an, eine schöne Kirche, einen schönen Gemeinderaum zu sehen, sondern Menschen, die Tempel des Heiligen Geistes sind. Menschen, die sie abspüren können, dass eine Liebe, dass eine Freundlichkeit, dass eine Güte, da begegnen wir Jesus. Da begegnen wir dem, wonach wir uns letztlich sehen, was uns fehlt. Wenn wir dann in Gottesdienst mitbringen, in die Hauskreise, wunderbar. Aber ohne das Netzwerk im Alltag ist das alles wenig sinnvoll und wird das alles wenig bewirken. Also wir hören, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Ich schaue auf die Uhr und sehe, dass wahrscheinlich das, was ich sagen möchte, in eure Köpfe und Herzen nicht mehr reinpasst, weil die Zeit fortgeschritten ist. Bis an die Ende der Erde ist ja auch ziemlich viel, ne? Die ganze Welt. Und deshalb will ich nur kurz sagen, dass das Evangelium auch nicht Halt gemacht hat dort, in Judäa, Samaria, sondern dass es weiterging. Auch hier übrigens nicht von allein. Nicht von selbst. Das Evangelium hat den Fortschritt gemacht, zunächst nach Zypern, dadurch, dass Gott Paulus und Barnabas berufen hat, dass sie dorthin gehen sollten. Und dann sind sie dorthin gegangen. Und dort haben sie dann weitergewirkt und dann hat Paulus seine Missionsreisen durchgeführt. Dann kamen sie mit vielen Völkern in Verbindung und das Wunder geschah, dass überall Menschen offen waren für Jesus und dass sich ihr Leben verändert hat. Und darüber hinaus hat das Evangelium seinen Siegeszug angetreten über alle Welt und keine Kultur ist beim Evangelium unberührt geblieben. Sie alle haben das Evangelium vernommen und das hat damit etwas gemacht. Dieses Evangelium hat sich in vielfältiger Weise angepasst, damit die ewig wahre und reine Botschaft von der Liebe Gottes in Jesus auch im Sinne und Verständnis der Menschen anderer Völker aufgenommen werden konnte. Ich kürze das ab, weil auch wir, glaube ich, herausgefordert sind, in unserer Zeit zu sehen, auch unsere Kultur ändert sich. Die Kultur in unserem Land ändert sich, sie mischt sich, sie löst sich zum Teil auf. Und es ist wichtig, dass wir praktisch wie Missionare neu lernen, die Welt besser zu verstehen, die Menschen zu verstehen, ihr Denken, ihr Leben, was sie bewegt, damit wir ihnen nahe kommen können, damit wir ihnen in ihrer Sprache, in ihren Gedanken, in ihrer Form, in ihrer Gestalt das Evangelium weitergeben können, wie sie es brauchen. Dies ist eine ganz wichtige Entwicklung und ein wichtiges Anliegen, dass wir in einer nächsten Predigt dann miteinander genauer anschauen werden, um uns da hineinnehmen zu lassen, in die Aufgabe, wie auch wir, was wir davon lernen können, dass Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria und Judäa und bis an die Enden der Erde. Gott segne uns und schenke uns eine neue Leidenschaft, ein neues Feuer dafür, für Zeugen Jesu zu sein, dies zu leben und Menschen von dem weiterzusagen, was unserem Leben Ewigkeitsbedeutung und Halt gibt. Sie sehen sich danach, auch wenn sie es nicht immer gleich zugeben. Lasst uns weise sein, ihnen in der Liebe Jesu zu begegnen. Amen.